Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Gut, dann erzähl doch mal, Führungskompetenztraining, wie ist das entstanden? Warum gibt es diese Art von Training bei dir?
Genau, also, das ist entstanden, weil mir irgendwann mal aufgefallen ist, dass viele Leute sich im Training sich so sehr auf die Trainingsziele konzentrieren, also so, ne, dass die Leinführigkeit gut ist und dass die Kommandos irgendwie gut sind und dann sind sie immer so konzentriert darauf, auch zu versuchen, vermeintliche Fehler des Hundes, ne, also eigentlich sind es ja keine Fehler, so unerwünschte Verhaltensweisen zu verhindern und machen dem Hund dabei unglaublich viel Stress, weil sie sich gar nicht bewusst darüber sind, wie sich der Hund in der Situation fühlt oder was der für Bedürfnisse gerade hat.
Ja.
Ja, zum Beispiel, viele Leute kommen das erste Mal in ein Gruppentraining und dann steht der Hund da und sieht das erste Mal 5 andere Hunde so 3 Meter um sich rumstehen mit Menschen. Da ist der doch total aufgeregt, da kann der sich doch gar nicht konzentrieren.
Ja.
Und dann wollen die Leute, dass der Sitz macht oder so.
Ja.
Und dann fand ich das immer so unfair, dass von dem Hund so viel erwartet wird und dann der Hund dann, ne, wie die Leute immer dann gerne sagen, der ist ein bisschen blöd, der lernt das nicht.
Ja.
Das hat damit ja überhaupt nichts zu tun, sondern der ist einfach aufgeregt und da ist mir irgendwann aufgefallen, dass das vielen Leuten gar nicht bewusst ist. Und dann kam die Idee, wie machen wir das denn diesen Leuten bewusst überhaupt, dass der Hund ja praktisch Bedürfnisse hat in diesen gewissen Trainingssituationen. Zu berücksichtigen. Und daraus ist dieses Führungskompetenztraining entstanden, weil die Idee halt eben war, führungskompetente Menschen erkennen die Bedürfnisse ihrer Geführten und gehen darauf entsprechend ein. Und je besser diese Bedürfnisse gerecht wird, desto kompetenter wird man empfunden. Und das haben wir dann halt versucht, auf Hundebedürfnisse umzusetzen im Training.
Also es ist im Grunde ganz, ganz viel Menschenschulung, dass der Mensch lernt, Mensch, was ist denn jetzt gerade mit meinem Hund los? Warum funktioniert denn der jetzt gerade nicht? Was kann ich denn jetzt besser machen, dass man selber den Hund vielleicht auch besser lesen kann?
Genau. Es geht ganz viel darum, dass die Leute erstmal die erste Stunde, das ist bei uns ja immer aufgebaut, sind 60 Minuten Einheiten.
Mhm.
Und die erste Einheit ist eine Theorieeinheit. Es ist 60 Minuten, reden wir darüber, was Führungskompetenz eigentlich ist. Also so das Grundsätzliche, dass man Führungskompetenz nicht verlangen kann, sondern man muss sie halt eben beweisen. Ne? Kannst ja nicht irgendwo hingehen und sagen, guten Tag, mein Name ist Arne Winkler, ich bin kompetent. Das kann ich zwar sagen, ne? Und dann wirst du vielleicht nett sein und nicht sagen, nö, glaube ich dir nicht, aber ob das wirklich so ist, muss ich dir erstmal beweisen.
Ja.
Das heißt, ich kann das zwar behaupten und dann sagst du, aber ja, wollen wir mal sehen. Und dann wirst du von meinem Verhalten her dann für dich entscheiden, ob ich in deinen Augen kompetent bin oder nicht.
Mhm.
Und genau das machen unsere Hunde ja auch.
Ja.
Wenn ich meinen Hund permanent in blöde Hundebegegnungen reinzerre an der Leine, werde ich für meinen Hund nicht besonders begegnungskompetent werden.
Mhm.
Und je weniger kompetent wir in den Augen unserer Hunde sind, desto eher und desto mehr versuchen die selbstständig Lösungsstrategien auszuprobieren oder diesem Bedürfnis, was sie in dem Moment haben, dann zu entsprechen. Und das steht dann oft im Gegensatz zu dem, was der Halter eigentlich ganz gerne möchte.
Ja.
Ist ein bisschen schwierig, ne?
Nee, es ergibt absolut Sinn. Ich glaube, das Schwierige ist tatsächlich, wie coacht man den Menschen, dass der ein kompetenter, und jetzt weiß ich auch, warum du den Namen gewählt hast, das geht ja darum, kompetente Führung zu geben und
genau,
auch Entscheidungen zu treffen und eben auch für den Hund die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Genau.
Dass der Hund sagt, ja genau, danke dir, Gott sei Dank, das ergibt Sinn, danke, dass du mich rettest oder whatever.
Genau. Und ich habe das mal für mich so definiert, dass Führungskompetenz entsteht aus Erfahrung im situativen Umgang miteinander.
Ja.
Na, das heißt also, in verschiedenen Situationen, in denen wir sind und ich Vorschläge mache oder ich sage, wie man mit diesen Situationen umgeht, je nachdem, was das Resultat ist, also war das eine gute Entscheidung, also geht es dir bzw. dem Hund nach dieser Entscheidung besser oder ist etwas Blödes passiert? Ist Stress entstanden oder ist kein Stress entstanden? Je nachdem, in diesen verschiedenen Situationen, aufgrund der Erfahrung, die der Hund mit uns macht, wird der dann die Erwartungshaltung entwickeln, okay, wenn mein Halter das hier in der Situation so entscheidet, dann geht es mir danach immer gut und dann werde ich mich danach richten, weil es keinen Grund gibt, selbstständig nach Lösungsstrategien zu suchen dafür. Und da war der Versuch, oder da machen wir das in dem Führungskompetenztraining bei uns so, dass wir die in verschiedene Situationen im Alltag bringen, wo sich der Halter erstmal den aktuellen Bedürfnissen des Hundes bewusst wird, hat aber ein Trainingsziel. Und jetzt soll der sich den Bedürfnissen des Hundes in der Situation bewusst werden, ohne sein Trainingsziel aus den Augen zu verlieren und zu gucken, einmal das Bedürfnis des Hundes zu erkennen und zu gucken, wie weit kann ich unter Berücksichtigung und wie weit kann ich diesen Bedürfnissen gerecht werden, ohne mein Trainingsziel dabei aus den Augen zu verlieren. Ja, weil es geht ja nicht darum, wir können ja nicht im Alltag mit unseren Hunden zusammenleben und permanent deren Bedürfnisse befriedigen. Ja. Also es geht ja nicht. Ne? Also geht ja auch manchmal nicht. Also manchmal begegnest du halt, kommst du in Situationen, da ist eine Bedürfnisbefriedigung nicht möglich. Aber wenn es möglich ist, ist es immer besser, es so weit wie möglich eben zu tun, weil wir dann eben führungskompetenter werden in den Augen des Hundes, ne? Wenn man das jetzt mal so ein bisschen vermenschlich darstellt.
Hast du uns ein praktisches Beispiel? Wenn du sagst, du bringst die Teams in Situationen, wo sie das Bedürfnis erkennen sollen und dann aber auch das Trainingsziel nicht aus den Augen verlieren sollen. Was wäre so eine Situation?
Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung war mal, ich war mit meinem Hund spazieren und zwar im Wald an einem Außengehege von Wildschweinen. Und ich saß da, hab da Pause gemacht, hab irgendwas gegessen und so und auf einmal fing dann mein Hund an, laut zu brüllen. Und ich dachte, was denn jetzt ist? Und dann habe ich gesehen, hatte ich nicht mitgekriegt, hat sich ein Wildschwein eben uns genähert. Ne? Das ist halt so ein Auslaufgebiet. So. Naja, und dann, was ist das Bedürfnis dann von dem Hund, wenn er so laut bellt? Naja, entweder will er es jagen oder er will es vertreiben. Ne? Und das heißt also, da ich dem Hund das Wildschwein nicht jagen lassen kann, ist ja egal. Ne? Also wie gesagt, was ist jetzt das Bedürfnis des Hundes? Jagen oder Angst haben? Jagen lassen kann ich ihn nicht, also muss ich genau wie bei Angst gucken, dass ich vom Auslösereiz erstmal wegkomme. Das heißt, Distanzvergrößerung ist erstmal das, was ich machen muss, wo dann der Hund auch wieder sich erstmal beruhigen kann. Ne? Und dann vergrößere ich die Distanz, eben bis ich so weit weg bin, dass mein Hund wieder denken kann. Und in der Situation zu erkennen, okay, jetzt kann mein Hund nicht denken, weil er zu abgelenkt ist, jetzt muss ich mich erstmal vom Ablenkungsreiz so weit entfernen, dass mein Hund nicht mehr das Bedürfnis hat, selber aktiv zu werden in der Situation und tätig zu werden. Dann gehe ich einfach so weit zurück, bis ich sehe, dass mein Hund sich selbstständig von dem Auslösereiz wegorientieren kann und mich wieder angucken kann. Weil das ist die Distanz zur Ablenkung, die mein Hund braucht, um sich auf mich konzentrieren zu können und ich dann meinem Hund alternative Verhaltensweisen beibringen kann. Und dann gehst du halt so weit weg, dass der Hund sich wieder auf dich konzentrieren kann oder vom Ablenkungsreiz wegguckt und dann bringst du ihm Alternativverhalten bei, also ne, Blickkontakt zu dir und nicht zum Wildschwein. Und wenn das auf die Distanz gut funktioniert, erst dann geht man näher ran. Und zwar so lange, wie das immer gut geht und der Hund nicht das Bedürfnis hat, selbstständig tätig zu werden, um praktisch mit den Ablenkungsreizen umzugehen. Ja. Wie auch immer. Das wäre so ein Beispiel. Ne? Und was viele Leute immer machen, sehe ich dann immer in Zoos und Tierparks. Die stehen immer direkt vor diesem Wildschwein. Der Hund läuft amok und die versuchen dauernd das Verhalten abzubrechen. Und ich sage immer, ich stelle mir das immer so vor, du stehst vor etwas, was du total spannend findest. Und ich stelle mich vor dich da und sage, nee, guck da mal nicht hin, guck mich mal an, konzentriere dich mal auf mich so und jetzt rechne mal bitte mal 5 mal 6 mal 18 mal 13, hallo. Da wirst du an mir vorbeigucken wollen und wirst mich zur Seite schieben wollen und kannst dich null darauf konzentrieren, was ich von dir will. Und das ist für mich so, das, ne, das ist so für mich so ein Beispiel.
Ja.
Das war nicht zu verworren.
Nee, das klingt erstmal total logisch. Aber es geht ja um das Konzept, ne, dass die Leute dann wirklich in jeder Situation verstehen können oder beziehungsweise erstmal nicht einfach nur stumpf draufhauen, sage ich jetzt mal, sondern erstmal überlegen, okay, ich habe jetzt hier ein Problem, woran liegt es jetzt, warum reagiert mein Hund so, was für ein Bedürfnis im Zweifel liegt dem Ganzen zugrunde und wie kann ich jetzt am besten damit umgehen, dass wir jetzt halbwegs sinnvoll hier noch irgendwie weiterkommen, oder?
Genau.
Mega spannend.
Ja. Und bei uns ist es so aufgebaut, wie gesagt, nach der Theorie, wo wir halt so die Führungskompetenz erstmal definieren und darüber reden, wie Führungskompetenz sozusagen entsteht, ne, im Auge des Geführten, sage ich mal.
Ja.
Und dann ist die erste praktische Einheit, ist dann bei uns auf dem Hundeplatz immer an unseren Geräten. Wir haben da so spezielle Geräte, so sehen so ein bisschen aus wie Agility-Geräte, sind nur viel, viel breiter und viel stabiler, damit die Hunde einfach mehr Room for Error haben, sozusagen. Mhm. Und da reden wir dann in der ersten Stunde drüber, weil das finde ich auch immer ganz wichtig, wie man vorgeht, wenn man Hunden Dinge beibringen will, die sie von sich aus niemals machen würden.
Mhm.
Ja, weil das ist ja praktisch das, was wir im Hundetraining eigentlich immer wollen. Wir wollen permanent Dinge von unserem Hund oder ganz oft Dinge von unserem Hund, die er von sich aus ja nicht machen würde.
Ja.
Weil wenn er es machen würde, brauchte ich es ja nicht zu trainieren.
Ja.
Ich sage dann immer da zum Beispiel Tierarzt auf die Waage gehen. Ne?
Mhm.
Das würde so ein Hund ja von sich aus nicht machen. Der geht ja nicht zum Tierarzt rein und sagt, ja, es macht Sinn, sich vor dem Tierarzt zu wiegen, weil dann weiß man, wie viel Wurmkur man kriegt. So, ne? Also, und dann zerren die da immer drauf und die Hunde haben ein riesengroßes Fragezeichen und denken, um Gottes Willen, aber warum denn nur?
Ja.
Und das machen wir immer am Beispiel mit unseren Geräten. Da haben wir so einen Steg, geht an der einen Seite eine offene Treppe nach oben und dann ist der so auf, weiß ich nicht, 1,20, 1,50, dann so ein Steg und auf der anderen Seite geht dann eine Rampe nach unten. Und dann frage ich die Leute immer ganz gerne, wenn ihr jetzt die Leinen abmachen würdet, welcher von euren Hunden würde auf diesen Steg gehen? Von sich aus.
Hm.
Sagen die meisten Leute, nö, keiner. Sag ich, genau, siehste. Dann sage ich, wenn hier oben ein Häschen drauf sitzen würde und ihr würdet die Leinen abmachen, welcher Hund würde denn da drauf gehen? Und da sagen meistens alle meiner. Und dann sage ich immer, siehste, und warum? Weil es Sinn macht.
Ja.
Wenn da oben ein Hase drauf sitzt, macht es durchaus Sinn, da drauf zu gehen. Sitzt da kein Hase, macht es keinen Sinn. Und wenn wir wollen, dass Hunde Dinge tun, die sie von sich aus nicht tun würden, müssen wir der ganzen Sache einen Sinn geben.
Ja.
Und dann macht es auch der Hund. Und dann, so, das ist das Prinzip. Und dann frage ich immer, wie gibt man dem Sinn? Ja, indem man es belohnt. Ist genau, man muss für Dopaminausschüttung sorgen. Ne? Alle Sachen, die sich lohnen, machen Sinn, die zu tun. Das ist evolutionsbiologisch nun mal so vorgesehen.
Hm.
Und für Dopaminausschüttung sorgen wir am besten mit Futter.
Ja.
Besonders im Hundetraining ist Futter immer gut, gerade im Gruppentraining, da möchte ich keine fliegenden Bälle haben, weil das Auswirkungen auf alle Teilnehmer haben wird. Und deswegen arbeiten wir dann mit Futter und dann reden wir halt drüber, dass man aber auch da dann seine Führungskompetenz beweisen muss. Das heißt, dann sage ich immer, dann überlegt mal, wenn ihr euren Hund lockt, etwas zu tun, ihn mit Futter motivieren wollt, etwas zu tun, müsst ihr euch aber vorher Gedanken machen, dass das, was der Hund tun soll, für den Hund auch gut ausgeht.
Ja.
Also wackelt die Waage beim Tierarzt zu sehr und du legst da Futter drauf, der Hund geht da drauf, weil du da Futter drauf legst und dann wackelt das, dann wird dein Hund in Zukunft skeptisch werden, wenn du irgendwo Futter hinhältst oder hinlegst, weil dein Hund sagt, der ist nicht besonders lockkompetent. Da muss man aufpassen, dass man nicht in irgendeine Falle tappt oder so.
Lockkompetent, das ist geil. Ja, aber ja, es gibt ja total Sinn.
Ich sag begegnungskompetent, lockkompetent. Du kannst es bei allen Sachen wirklich setzen.
Ja. Du willst ja deinen Hund nicht irgendwo hinlocken und dann haust du ihn voll auf die Schnauze. Das ist, dann sagt er beim nächsten Mal auch, ja, dein Keks folge ich garantiert nicht noch einmal.
Genau.
Ja.
Einmal nicht in eine Falle locken.
Ja.
Ne? Ganz großer Fehler, dass die Leute sagen, dann locken die ihren Hund. Und dann locken sie ihn aber permanent in die Falle. Ja. Und dann tut es dem Hund weh oder der kriegt einen Schreck, weil irgendwas wackelt oder weich ist oder piekst oder weiß der Teufel was. Oder kalt ist oder was weiß ich. Das heißt, da sollen die drauf achten, dann sollen sie ihren Hund darauf aufmerksam machen, dass das wackelt. Das heißt, da muss man halt eben so locken, dass der Hund nur ein ganz bisschen drauf geht und selber mitkriegt, oh komisch, das fühlt sich aber anders an, muss man mal vorsichtig sein. Hm. Nimmst du da keine Rücksicht drauf, lockst den Hund in eine unangenehme Situation, hast du ihn in eine Falle gelockt.
Ja.
Nächste ist, die Leute, ich sag immer, die ziehen dann gerne das Leckerli vor der Hundeschnauze weg. Ich sag, das ist genauso ein Fehler, da wird der Hund nicht viel Spaß haben. Ich sag, das ist dasselbe Prinzip wie diese Witzbolde, die dir die Hand geben, die dir die Hand reichen und wenn du die greifen willst, ziehen sie die Hand weg.
Ja.
Wie oft gibst du denen noch die Hand?
Ja.
Das machst du 2-3 Mal und wenn man Hunden dauernd das Lockmittel vor der Nase wegzieht, werden die auch irgendwann sagen, Alter, bist du bescheuert? Ich will das nehmen und jedes Mal ziehst du es mir vor der Nase weg. Ein blödes Spiel kannst du in Zukunft alleine spielen. Ne? Deswegen sage ich den Leuten immer, gerade wenn es um Gegenstände geht, legt das Leckerli mal auf diesen Gegenstand. Weil ich ja auch möchte, dass sich der Hund mit diesem Gegenstand auseinandersetzt und lernt damit umzugehen, lernt die Waage, ne, selbstständig zu erkennen und damit umzugehen und nicht dauernd auf das Leckerli in meiner Hand glotzt und versucht, wie kann ich es ihm jetzt schnellstmöglich aus der Hand krapschen.
Mhm.
Das ist noch so ein Fehler und dann mache ich sie auch immer darauf aufmerksam, wenn sie im Trainingsprozess sind. Das heißt, du lockst den Hund, weiß ich nicht, so eine offene Treppe halt hoch auf den Steg.
Ja.
Und der Hund erkennt dann auf einmal, oh Gott, ich stehe hier schräg auf einer offenen Treppe, das geht doch gar nicht.
Ja.
Und will dann aus der Situation raus, sage ich, lass ihn runterspringen.
Ja.
Nie die Notausgänge zumachen. Wenn der Hund, wenn du den in eine Situation gelockt hast und er sagt, uiuiui, ist das gruselig. Und der macht die Erfahrung, wenn man sich auf sowas einlässt, kann es sein, dass man aus einer gruseligen Situation nicht mehr rauskommt.
Ja.
Wird er auch nicht wieder anfangen, mit dir zu arbeiten, weil er sich vorher immer überlegt, ist es eine gute Idee, das zu machen oder nicht?
Ja.
Ähnlich wie eine Falle locken, ne?
Ja.
Und in meiner Erfahrung ist es ein riesengroßer Grund, warum Hunde motiviert und positiv mitarbeiten, wenn sie die Erfahrung machen, man kann jederzeit gehen, wenn es einem selber zu viel wird.
Ja.
Das macht Hunde mutiger, die sich direkt wieder in einen neuen Versuch stürzen. Wohingegen, wenn Hunde nicht schnell genug rauskommen, werden die immer skeptischer reinzugehen.
Ja. Da waren jetzt super viele wichtige Sachen dabei. Gerade das, dass du eben sagst, wir verlangen unseren Hunden im Alltag so viel ab.
Permanent.
Vor allem eben auch Dinge, die überhaupt keinen Sinn ergeben für die Hunde. Und dann hast du immer die Kandidaten, die sagen, ja, aber ich will meinem Hund kein Futter geben, weil aus welchen Gründen auch immer. Und ja, das war eigentlich die schönste Erklärung, die man dafür geben kann. Du verlangst da irgendwas, was für deinen Hund keinen Sinn ergibt. Du musst dem ganzen immer Sinn geben.
Ja. Es gibt manche Leute, die glauben dir das immer nicht. Ich sage auch immer, statt keinen Sinn ergeben, sage ich auch ganz oft, wir fordern von unseren Hunden ganz viel artunübliche Verhaltensweisen.
Ja.
Und artunübliche Verhaltensweisen zu zeigen, selbst wenn du es willst, ist sehr schwierig. Ich nehme dann immer das Beispiel, und wenn Leute dann auch nicht so belohnen wollen, ne, ich nehme dann immer das Beispiel, stellt euch mal vor, ich möchte jetzt von euch, dass ihr die ganze Stunde auf allen Vieren über den Platz krabbelt. So, dann müsst ihr mal überlegen, wie viel Motivation bräuchte ich denn dafür?
Mhm.
Was müsste ich dir geben, damit du das tust? Das wird schon mal nicht ganz billig für die meisten.
Das sollte ein paar hundert Euro auf jeden Fall schon ausmachen.
Genau. Und dann, selbst wenn ich dir das gebe, was du willst, wird es dir extrem schwer fallen, eine Stunde lang auf allen Vieren zu krabbeln.
Richtig.
Weil es artunüblich ist. Du musst zwischendrin aufstehen, dich wieder strecken, dir werden gehen die Knie kaputt, dir ist. Es ist anstrengend. Selbst wenn du es willst, es ist total schwierig, artunübliche Verhaltensweisen zu zeigen. Man muss ausreichend Pausen einbauen. Ansonsten wird es nichts werden, selbst wenn du es möchtest. Und das ist noch so ein Punkt, der ganz oft vergessen wird. Ne? Leinführigkeit ist für Hunde total schwierig, weil es ein artunübliches Verhalten ist.
Ja.
Und dann fordern das die Leute dauernd. Ne? Und dann werden die Knie wund, sage ich mal. Und irgendwann geht es gar nicht mehr. Und am Ende, dann sagst du, nee, damit fange ich gar nicht erst wieder an, weil mir tut danach alles weh und ich fühle mich danach sehr, sehr unwohl.
Ja. Sehr schön, ja. Sehr schönes Beispiel.
Ja, und das funktioniert dann tatsächlich bei den meisten, dass die das verstehen. Ich sage, ob du das willst oder nicht, es ist ein arg unglückliches Verhalten. Ja? Und das erschließt sich wirklich jedem. Ja, das muss jeder, wer das nicht akzeptiert, gut, dem kann man dann auch nicht mehr helfen. Na, wenn der sagt, doch, doch, Leine laufen ist total artüblich, dann sage ich, ja, ja, weil Mama Hund die Weltmann die Leine nimmt und zum Brötchen holen geht, schön an der Leine.
Okay, jetzt wird es etwas philosophisch. Wir versuchen dir immer möglichst bedürfnisorientiert zu arbeiten für unsere Hunde, dass denen gut geht, dass man die Bedürfnisse wahrnimmt, auf die Bedürfnisse achtet. Jetzt habe ich als Mensch ja auch Bedürfnisse. Zum Beispiel, wenn mein Hund ununterbrochen kläfft, dann habe ich das Bedürfnis, dass er jetzt bitte ruhig ist. Mhm. Wie würdest du darauf reagieren, wenn dir so etwas entgegengebracht wird?
Dann sage ich, die assoziativere Spezies ist dafür verantwortlich, der unassoziativeren Spezies beizubringen, warum eine Alternative besser ist. Ich kann nicht von dem Hund verlangen, sich meiner Bedürfnisse bewusst zu werden, weil das einfach nicht funktioniert.
Ja.
Und da sage ich, ja, ich kann das Bedürfnis verstehen. Also ich meine, ich habe ja auch einen anstrengenden Hund, obwohl ich finde die gar nicht so anstrengend. Also man kann sich halt darauf einstellen. Also es hilft mir zu wissen, was das Bedürfnis tatsächlich ist, um darauf einzugehen. Du wirst das Dauerbellen von deinem Hund nur dann abstellen können, wenn du weißt, was der Grund dafür ist. Es geht einfach nicht anders. Einfach nur ein Bedürfnis zu haben, ne, ist ja wie bei uns im menschlichen Umgang auch. Wenn ich das Bedürfnis habe, Urlaub zu machen, werden mir nicht alle Leute sagen, ja schön, hier, kriegst du. Wie viel Geld brauchst du, mach Urlaub. Ja, wie viel Zeit brauchst du, ja, geh hin, nimm. Ne? Also das funktioniert halt eben nicht. Aber der Hund bellt ja nicht, weil er weiß, dass wir das Bedürfnis nach Ruhe haben und er uns deswegen ärgern will. Der Hund hat ja einen Grund, warum er das macht. Und deswegen muss ich das halt rausfinden, warum er das macht.
Ja.
Und anders, wie gesagt, anders geht's nicht. Da kann ich auch den Leuten leider nichts anderes sagen. Ne? Manchmal sage ich den Leuten, ja, ich möchte aber, dass sich mein Hund von meiner Tochter umarmen lässt. Das ist ja so der Klassiker. Und dann sagst du, ja, aber dein Hund mag das nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er dein Kind ins Gesicht beißt, ist recht groß. Es geht einfach nicht. Auch wenn das Kind, und ich erwarte von uns Erwachsenen immer, ich selber musste das auch üben, als ich Hunde hatte, tatsächlich, dass ich ein bisschen frusttoleranter werden muss und akzeptieren muss, dass meine Hunde nicht alles das in dem Moment gerade wollen, wenn ich das will.
Ja.
Bei unseren Kindern zum Beispiel, sage ich beim Kindertraining, es gibt ganz viele Kinder, die haben das Bedürfnis, den Hund zu umarmen und anzufassen. Ne? Wir Menschen stammen ja nun mal vom Primaten ab. Das heißt, wir nehmen alles in den Arm und für uns ist Umarmen ein inneres Bedürfnis. Ne? Das tut uns gut, da fühlen wir uns wohl. Deswegen haben wir so viele Kuschel-Teddys, die sind ja alle weich und plüschig. Und deswegen möchte meine Tochter auch oft gerne die Hunde umarmen. Das ist ein emotionales Bedürfnis. Jetzt weiß meine Tochter ganz genau, dass sie das nicht soll. Das weiß sie auch. Aber sie ist halt ein Kind und kann dieses emotionale Bedürfnis nach dem Umarmen nicht kontrollieren.
Ja.
Das geht nicht. Ich kann die angucken und sagen, nicht umarmen. Dann sagt sie, ich weiß. Dann drehst du dich um und was macht die? Umarmt den Hund, weil sie eben dieses emotionale Bedürfnis hat. Ja. Dann sage ich den Leuten immer, wenn ihr das seht, dann müsst ihr das Bedürfnis eures Kindes kompensieren und dann müsst ihr das Kind umarmen und müsst schöne Sachen machen, damit eben dieser Emotion, diesem emotionalen Bedürfnis gerecht wird. Ansonsten wird das Kind das mit dem Hund probieren. Bei unseren Kindern müssen wir das so machen, weil die noch nicht frusttolerant genug sind und sie können ihre Emotionen noch nicht kontrollieren. Aber von einem erwachsenen Menschen erwarte ich halt ab einem gewissen Grad, wenn er denn Hunde haben möchte, dass er sich dessen dann wirklich bewusst wird und sich da entsprechend ein bisschen kontrollieren kann. Natürlich verliert man die Nerven mal, ne? Meine Hunde nerven mich ja auch mal, dann raunze ich die halt auch mal an. Das ist dann halt auch so ein Emotionsabbau, ne?
Ja.
Den man dann macht und dann finde ich das auch okay. Aber man muss sich dann Gedanken machen, wie gesagt, warum bellt der Hund dauernd? Und nur wenn ich mir dessen dann bewusst werde, dann kann ich daran arbeiten, dann kann ich das Verhalten ändern mit dem Hund.
Witzigerweise sind wir ja bei den Kindern dann immer noch sehr viel intuitiver auch, was wir uns bei den Hunden oft gar nicht so trauen. Hast du das Gefühl, da geht manchmal so das Gefühl für den Hund auch verloren mit dem ganzen Training?
Nee.
Ich denke, wir haben eigentlich schon ein ganz gutes Gespür für die Bedürfnisse unserer Hunde. Aber durch die ganzen Bücher, die wir gelesen haben und Ratschläge, die uns gegeben werden, ignorieren wir dieses Gefühl.
Also ich habe tatsächlich, weil ich finde es halt so schwer, ne? Über das, was wir jetzt hier reden, ist ja, hatte ich dir ja schon gesagt, ist ja echt ein bisschen philosophisch.
Hm.
Es gibt halt ganz viele Trainingsbücher und auch ganz viele gute Trainer beschäftigen sich mit Timing und dem richtigen Timing und Hühnerklickern und so weiter und so fort, um handwerklich gut zu werden. Und dann konzentrieren sich da viele Leute so drauf. Die lesen dann halt irgendwelche Bücher und dann gucken sie, dass sie die Trainingssituation dann entsprechend machen, wie sie die Trainingssituation machen und achten auf ihr Timing und auf alles Mögliche.
Mhm.
Aber vergessen dabei komplett, dass der Hund vielleicht jetzt ein ganz anderes Bedürfnis gerade hat, was dir dann den Strich durch die Rechnung macht, dass das ganze Training nicht funktioniert. Und da glaube ich halt, ne, ich kenne keine Trainingsbücher tatsächlich, die sich tatsächlich mit der Bedürfnisbefriedigung im Hundetraining befassen.
Und ja,
vielen meiner Kunden ist es überhaupt nicht bewusst.
Mhm.
Ne? Diese Sache, die ich immer erzähle mit dem, wir wollen ein vollkommen artunübliches Verhalten von unseren Hunden sehen. In fast allen Dingen, die wir in unserem Alltag trainieren, ne?
Ja.
Da merkst du immer, das ist den Leuten überhaupt nicht bewusst. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war es mir das ja auch nicht, bis es mir irgendwann mal bewusst geworden ist, ne? Und da war ich tatsächlich schon Hundetrainer.
Ich glaube, das Schwierige ist auch, dass jeder Hund wieder seine eigenen Bedürfnisse einfach mitbringt. Das ist jetzt der Rasse geschuldet teilweise, aber auch einfach der Persönlichkeit, dass halt manche Hunde ein größeres Ruhebedürfnis haben, ein Bedürfnis nach Rennen haben. Und ich glaube, ich weiß nicht, kannst du es bestätigen? Vielleicht, dass wenn man einmal Führungskompetenz ist bei einem Hund, dass das noch lange nicht heißt, dass man das bei dem nächsten Hund auch ist.
Nee, das ist es nicht. Und deswegen...
Ja.
Sage ich den Leuten immer, also A, ist das tatsächlich dieses vage Gefühl, was dann zu dem Führungskompetenztraining geführt hat, so wie wir es jetzt machen, hat angefangen durch die ganz viel Arbeit durch Tierschutzhunde. Weil ich habe ja schon immer ganz viel mit Tierschutzhunden gearbeitet und da hast du natürlich Hunde, die kommen mit größeren und kleineren Päckchen zu dir.
Ja.
Und da ist mir halt mal so bewusst geworden, Alter, ich kann diesen Hund jetzt gerade gar nicht trainieren, weil der so ein Problem mit mir hat, weil er von mir erwartet, dass genau derselbe Mist passiert mit mir Zweibeinern wie mit den anderen Zweibeinern, die er in seinem Leben getroffen hat. Und da muss ich erst mal klarkommen und dem Hund klar machen, dass von mir keine Gefahr, Bedrohung oder was ausgeht, wo etwas passiert, was der Hund blöd findet.
Mhm.
Und da habe ich angefangen, mich in der Arbeit mit diesen extrem traumatisierten Tierschutzhunden, habe ich dann angefangen, mich deren Bedürfnissen bewusst zu werden erstmal. Weil das war, ohne dass man das macht, während ein Trainingseinstieg und eine Sozialisation, um es jetzt mal so zu nennen, gar nicht möglich.
Ja.
Das würde gar nicht gehen. Und daraufhin ist es dann weitergegangen, wo ich mir gesagt habe, ja, aber wieso machen wir das denn eigentlich nur? Wieso mache ich das nur bei extrem traumatisierten Tierschutzhunden? Das macht das Leben für alle anderen ja auch leichter und das Training besser und angenehmer. Da brauchst du ja nicht traumatisiert sein.
Ja.
Na, und so ist es dann entstanden, dass wir gedacht haben, nö, und jetzt ist es bei uns immer so, alle Hunde, die bei uns ins Training starten, bevor die Grundausbildung machen oder irgendeine Trainingseinheit, machen die immer Führungskompetenz tatsächlich erst.
Mhm.
Auch wenn die bei uns aus dem Junghundetraining kommen, ne, bei uns Welpen und Junghunde gehen bis 12 Monate und ab 12 Monate, sage ich, kann man in die Erwachsenenbildung wechseln. Die fangen dann alle nach dem Junghundetraining mit dem Führungskompetenztraining an.
Ja.
Ja, genau. Ja.
Hast du vielleicht noch das ein oder andere Erfolgsgeschichtlein, ein Team, von dem du uns berichten kannst, wo du weißt, oh Gott, das war eine Katastrophe, wo die angefangen haben und dann habt ihr Übung XY gemacht und die hatten echt großes Learning dadurch.
Also tatsächlich habe ich das in, eigentlich verstehen danach fast alle ihre Hunde besser und es funktioniert besser mit denen. Also es ist wirklich durch die Bank weg. Also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, weil dieses Training ist ja auch so aufgebaut, dass die Leute das wirklich verstehen und das versuchen automatisch in ihrem Alltag umzusetzen. Damit es dann der Hund eben die Erfahrung macht, dass die Halter in ganz vielen Situationen eben führungskompetent sind. Und das macht das Leben besser. Wahrscheinlich die Erfolgsgeschichte, die ich am besten nachvollziehen kann, ist die mit meinem Hund tatsächlich. Mhm. Weil mit dem habe ich es ja genauso gemacht. Ne? Es war ein Tierschutzhund, der irgendein Herdenschutzmix, der massiv territorial ist, ne, und auf meine Freundin und meine Tochter ganz doll aggressiv reagiert hat, wenn die versucht haben, in denselben Raum zu kommen, in dem ich war. Und da war eben die Bedürfniserkennung, dass mein Hund ein Problem damit hat, eminent wichtig, um meinen Hund positiv aus dieser Situation rauszunehmen. Und glaub mir, es ist nicht einfach, wenn du mit einem Hund zusammenlebst, der in deine Tochter reinbeißen will. Mm. Da nicht impulsiv und aversiv abzubrechen, ja, sondern freundlich reinzugehen und die Situation für den Hund besser zu machen. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre der Hund eingeschläfert.
Ja.
Weil, wenn ich das aversiv abgebrochen hätte und dem Bedürfnis nach Individualdistanz des Hundes nicht entsprochen worden wäre, hätte der immer schneller versucht, das Problem zu beseitigen.
Ja.
Und das hätte nicht funktioniert. Und jetzt ist es halt, wie gesagt, nach 2 Monaten ist es dann so gewesen, das ist jetzt ja 2 Jahre her schon oder so, und nach 2 Monaten war es dann tatsächlich so, dass es dann ging.
Krass, ne? Ist ja eigentlich keine Zeit, ne? Ist ja super schnell.
Nee, es ist keine Zeit. Es ist auch, und das ist es halt manchmal auch, wenn du je gerechter du den primären Bedürfnissen im Training wirst, desto schneller funktioniert das Training. Und das sind ja oft Verhaltenssachen. Ne? Ich habe ein Video, hatte meine Freundin, glaube ich, angefangen zu filmen. Das war diese Wildschwein-Geschichte. Mhm. Und meine Freundin hatte das irgendwann gefilmt und ich hatte das nicht mitgekriegt oder hatte das angefangen zu filmen. Und das hat 10 Minuten gedauert, dass ich mit meinem Hund an dem Zaun von dem Wildschwein stand und das Wildschwein stand auf der einen Seite von diesem Wildzaun und ich auf der anderen Seite. Und sie saß da und hat das Wildschwein angeguckt, hat nicht gebrüllt und hat mich jedes Mal wieder angeguckt. Natürlich, wenn sich das Wildschwein bewegt hat, hat es nach dem Wildschwein geguckt. Aber sie saß da, hat es geschnallt und konnte sich immer wieder selbstständig auf mich konzentrieren. Ne?
Ja.
Es hat 10 Minuten gedauert. Wenn ich nicht dem Bedürfnis nach Distanz, nach der Individualdistanz nachgekommen wäre und ich hätte versucht, das zu trainieren, zu nahe dran, vergiss es, das hätte den ganzen Tag wahrscheinlich nicht funktioniert, weil das Stresslevel permanent durch die Decke gewesen wäre. Ne?
Ja. Mega.
Und deswegen, also wie gesagt, ja, das beste Beispiel ist wahrscheinlich mein aktueller oder der junge Tierschutzhund hier, der bei uns wohnt.
Habt ihr wieder einen neuen?
Ne, die habe ich
ja
seit 2 Jahren.
Ah, okay. Ja.
Ich habe ja den alten Bären noch hier, der mich anguckt. Mit seinen 17 Jahren und dann die haben wir jetzt seit 2 Jahren haben wir die, ja.
17, wow.
Ja, der Kerl ist 17. Ein bisschen dödelig. Aber ich wollte dir noch ganz kurz, wenn es...
Unbedingt.
Dir recht ist, wollte ich noch ganz kurz sagen, den Aufbau. Ich hatte dir ja angefangen,
ja,
zu sagen, die erste Stunde ist Theorie.
Mhm.
Die nächste Stunde ist den Leuten klarzumachen, dass wir, wie wir den Hunden eben Dinge beibringen, die für sie keinen Sinn machen. Ne? Also etwas zu tun, was sie von sich aus nicht tun würden. Das ist das mit den Geräten. Ne? Da bringen wir ihnen dann auch bei, wenn sie ihnen dann beigebracht haben, das zu tun, im nächsten Schritt es auch nur so weit zu tun, wie man möchte,
Ja.
Um dann selbstständig wieder zurückzufragen und sagen, wie machen wir denn jetzt weiter?
Ja.
Ja, das heißt also, ich habe dann immer ganz gerne, als Hunde wirklich lernen, nur so weit die Treppe auf den Steg hochzugehen, wie ich das gerade sage. Und bevor sie dann selbstständig weitermachen, sollen sie erstmal zurückfragen und sagen, so, wie mache ich denn jetzt weiter? Ich warte erstmal und bleibe hier stehen und frage meine Führungskraft, wie wir jetzt hier weitermachen und welches Verhalten als nächstes Erfolg haben wird.
Mhm.
Und dann zeigt der Halter, jetzt kannst du bis hier hingehen. Und dann geht der Hund bis dahin und wartet da wieder selbstständig und sagt, okay, und wie machen wir jetzt weiter, Führungskraft? Und dann sagt die Führungskraft, so machen wir jetzt weiter. Und dann im nächsten Training gehen wir in die ablenkungsarme Öffentlichkeit und lernen selbstständige Rückorientierung. Das heißt, da bringen wir den Hunden nochmal bei, dass nicht nur beim draußen spazieren gehen es sich lohnt, in der Gegend rumzugucken, sondern auch selbstständig mal zum Halter zurückzugucken.
Mhm.
Ja, weil das machen halt viele Leute auch nicht. Da gehen die Hunde draußen spazieren und dann vergisst man ja gerne mal, dieses Seeking gehört ja zu den, ist ja eine von den 7 Kernemotionen, das heißt rumgucken, dabei wird ja Dopamin ausgeschüttet.
Seeking, oder? Ja.
Seeking, genau.
Ja.
Seeking. So, da wird ja Dopamin ausgeschüttet. Das heißt, es ist ja tatsächlich auch ein emotional ausgelöstes Verhalten, was ja selbst belohnt. So, und was passiert dann oft? Dann spricht der Halter den Hund an und dann guckt der Hund zurück und dann passiert nichts.
Ja.
So, das bedeutet, der Hund lernt, wenn mich mein Halter anspricht, guck den mal nicht an, weil dann wird nämlich kein Dopamin mehr ausgeschüttet, wenn du den anguckst. Guck mal schnell weiter in der Gegend rum. Plus, dass man meistens die Hunde anspricht, wenn auch noch zusätzlich irgendwas Spannendes passiert.
Ja.
Ja, also da hat man die Rehe gesehen und dann spricht man den Hund an. Oder andere Hunde kommen oder Fahrradfahrer kommen oder Menschen kommen. Das heißt, nicht nur, dass kein Dopamin ausgeschüttet wird, wenn der Hund dich anguckt, sondern meistens kündigt man damit dann auch noch Ablenkung von außen an. Sorgt dann immer dafür, dass wenn die Hunde angesprochen werden draußen, sie oft nicht zum Halter zurückgucken.
Ja.
Sondern in der Gegend rumgucken und sagen, wo ist es?
Mhm.
So, und das lernen wir dann praktisch da in der zweiten Stunde in der ablenkungsarmen Öffentlichkeit. Und zwar auch so weit, dass die Hunde lernen nach Ablenkung. Also die sollen nicht von der Ablenkung abgelenkt werden. Die sollen sich nur daran erinnern, wenn sie mal abgelenkt waren, dass es auch noch ein anderes Ende der Leine gibt, wo man mal hingucken könnte.
Mhm.
Und das belohnen wir dann, weil das ist dann für die dritte Stunde wichtig. Diese selbstständige Rückorientierung ist, also für mich, ich weiß nicht, ob es die einzige ist, mir fällt keine andere ein, aber ist für mich zumindest die brauchbarste Möglichkeit festzustellen, ob mein Hund in der Situation aufnahmefähig ist oder nicht. Wenn mein Hund es nicht schafft, selbstständig von der Ablenkung wegzugucken und mich anzugucken, dann ist es schwer, den Hund zu trainieren, weil er dann zu dicht dran ist.
Ja.
Und deswegen ist für mich diese selbstständige Rückorientierung für spätere Training ein ganz wichtiges Indiz, um zu erkennen, ob mein Hund mit der Umgebungsablenkung klarkommt oder nicht. Wenn er nicht schafft, von etwas selbstständig wegzugucken, muss ich den Reiz so weit minimieren, dass er es kann, oder ich versuche gar nicht erst zu trainieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Fehlverknüpfung gibt oder kein Training möglich ist, viel zu groß ist.
Ja.
Und deswegen trainieren wir diese selbstständige Rückorientierung, die wir dann in der vierten Stunde lernen, unter Ablenkung zu erkennen und anzuwenden, so dass jeder Halter für seinen jeweiligen Hund die jeweiligen Individualdistanzen lernt rauszukriegen oder eine Möglichkeit hat, im Alltag rauszukriegen, wie viel Individualdistanz braucht mein Hund zu unterschiedlichen Auslöserreizen. Und das machen wir dann unter Ablenkung. Dann gehen wir meistens in den Park, wo mehr los ist, ne, wo wir dann trainieren. Okay, guck mal, wie nah kannst du hier an die Fahrradfahrer rangehen und so weiter, dass dein Hund die zwar wahrnimmt, aber selbstständig sagt, ja, habe ich gesehen, sind Fahrradfahrer, was machen wir denn jetzt eigentlich?
Ja.
Und das lernen wir dann in der vierten Stunde. Das heißt, ne, die Anwendung der selbstständigen Rückorientierung im Alltag. Und in der letzten Stunde gehen wir dann so in innerstädtische Bereiche, arbeiten wir uns dann auch ablenkungsarm, fangen wir natürlich an und arbeiten uns so ein bisschen in die Ablenkung. Da gehen wir hier, der alte Hauptbahnhof in Kassel, das ist der Kulturbahnhof, da ist nicht mehr so viel los, der ist aber schön groß, ist aber trubel genug. Und da packen wir dann sozusagen alles zusammen. Da sollen die Leute erkennen, wie ist die die Umgebungsablenkung für meinen Hund, ist der noch trainingsfähig? Und wie kann ich dem jetzt hier beibringen, Dinge zu tun, die er hier normalerweise nie tun würde? An locker alleine durch den Bahnhof gehen. Ja. Oder da gibt es dann komische Untergründe. Ne? Da haben die Hunde dann immer Muffe, was so Gitterdinger. Die Gitterdinger, wo man durchgucken kann, wo es runtergeht. Die finden die Hunde oft gruselig. Und dann verknüpfen wir halt eben das Locken, ne? Oder das dem Hund Dinge beizubringen, die er von sich aus nicht machen würde. Unter Hilfe von Motivation, also mit Lockmitteln und unter der Berücksichtigung der Umgebungsablenkung.
Ja.
So, und dann haben wir so ein Paket in 5 Stunden zusammengepackt, wo den Leuten die grundsätzliche Theorie hinter der Führungskompetenz bewusst ist und die auch so praktisch ein paar verschiedene Dinge angefangen haben anzuleiten, dass sie das dann im Ganzen in ihrem Alltag umsetzen können.
Hat auch ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun.
Total. Und also, ne? Ja.
Ja, Vertrauen in den Menschen, dass der schon die richtige Entscheidung treffen wird, dass der mich nicht in irgendeine Falle lockt, dass das alles okay ist, wenn der sagt, ich soll das machen.
Genau, weil je größer das Vertrauen des Hundes ist in die Richtigkeit der Entscheidung des Halters, desto weniger muss der eigene Lösungsstrategien suchen.
Ja.
Und desto führungskompetenter ist der Halter, ne?
Ja.
Weil wenn dein Hund sagt, muss ich mir gar keine Gedanken machen, ich mache einfach mal das, was du sagst, weil das geht ja eigentlich immer gut aus, desto führungskompetenter bist du. Ne? Und je weniger das ein Hund macht, desto führungsinkompetenter bist du.
Ja, und häufig sind ja auch einfach die Situationen, die schlimmen, wo der Hund irgendwie Angst hat, Panik hat oder halt, es gibt ja Exemplare, die einfach auch viel aus Angst nach vorne gehen. Und dann kannst du aber, wenn dieses Band zwischen euch beiden besteht, kannst du sagen, schau mal, du weißt jetzt gerade nicht, wohin mit dir, ich treffe eine Entscheidung für dich und der Hund hat gelernt, die Entscheidungen, die mein Mensch trifft, die sind in der Regel gut und die sollte man auch umsetzen, weil da geht es einem besser. Und dann habe ich eigentlich eine super coole Basis für sämtliche Eventualitäten.
Genau, oder? Genau. Ja, genau. Und ja, und ich sag dann immer, manchmal muss man seine Hunde zwingen,
ja.
Ne, weil, aber nicht so, wie das die meisten Leute machen. Die meisten Leute zwingen ihre Hunde, etwas zu tun, was die Hunde furchtbar gruselig finden und was sie nicht verstehen.
Ja.
Ich sag, das wäre falsch. Wenn ein Hund zwingen, ruhig sitzen zu bleiben, während andere Hunde auf ihn draufballern, wäre komplett falsch.
Ja.
Aber dein Hund zum Beispiel, wenn er aggressiv einen anderen Hund anbrüllt, an der Leine wegzuziehen und die Distanz zu vergrößern. Das kannst du machen, weil dann zwingst du deinen Hund zu etwas, was ihm dann aber gut tut.
Ja.
Ich sag, du kannst schon Zwang anwenden, es muss dann nur einen positiven Effekt für den Gezwungenen haben. Ne?
Ja.
Man sagt ja immer so schön, manchmal muss man zum Glück gezwungen werden.
Ja, wenn man...
Aber dann muss es auch Glück hinten bei rauskommen.
Ja.
Nicht irgendeine Scheiße. Das ist immer so oft genau umgedreht.
Ist vielleicht so ein bisschen wie, wenn man von einem Freund zum Sport gezwungen wird und man hat überhaupt keinen Bock und denkt sich, was soll denn jetzt die Scheiße, ich habe keinen Bock mit dir joggen zu gehen. Und dann danach kommt man nach Hause und denkt sich, oh, das fühlt sich richtig gut an, das war eine gute Idee.
Genau, darf nur nicht so weit sein, dass du kotzen musst.
Ja.
Na, das ist genau das, was ich meine. Das ist ja, solange du gezwungen wirst und du fühlst dich danach gut, funktioniert. Wenn du dann aber kotzen musst und du fühlst dich danach schlechter als vorher, dann ist nicht zum Glück gezwungen werden.
Ja,
dann sage ich immer, es geht um das Glück des Gezwungenen und nicht um den, der zwingt.
Ja? Sehr gut. Cool. Mensch, Arne, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch.
Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.